Gott ist links, heißt dieser Podcast. Christoph und ich heiße übrigens Florian, wir schreiben schon eine Weile lang einen Blog über Politik und über den christlichen Glauben. Zwei Themen, die uns sehr beschäftigen und die oft tiefer zusammenhängen, als man so denkt. Warum Gott ausgerechnet links ist, erklären wir bestimmt mal in einer späteren Episode. Das hier ist jedenfalls unsere Pilotfolge und sie ist mitten in der Corona-Krise 2020 aufgenommen. Die Politik hat eine ganze Industrienation fast auf Null heruntergefahren. Nach 2 Monaten Lockdown und Beschränkungen reißen an vielen Stellen langsam die Geduldsfäden. Eine eigenartige Querfront geht auf die Straße. Oft ganz normale Leute, die um ihre Existenz und ihre Freiheiten besorgt sind. Daneben aber auch Impfskeptiker, Rechtsextreme und natürlich Verschwörungstheoretiker. Nach der angeblichen Umvolkung von 2015 werden wir jetzt angeblich zur Beute der Pharmaindustrie, der totalen Überwachung und so weiter. Chris und ich sitzen drinnen, halten ein paar 100 Kilometer Sicherheitsabstand und machen uns einen Reim auf alles. Zum Glück ist die Telefonleitung stabil. Viel Spaß! Wir kommen mit einem, kommen aus der Corona-Zeit und aus unseren Wohnzimmern, können uns also nicht im richtigen Leben treffen, sondern im virtuellen. Aber es geht auch um ein Thema, was Virtualität ganz groß macht, nämlich Verschwörungstheorien. Die schießen gerade wirklich ins Kraut. Wir kennen Verschwörungstheorien schon seit zig Jahren in allen europäischen Ländern, aber in Woche 7, 8 der Corona-Krise, ich weiß nicht, wo wir gerade genau sind, werden die immer lauter auf der Straße und im Internet sowieso. Und damit wollten wir uns heute mal beschäftigen. Die Idee, Chris, kam ja von dir. Vielleicht sagst du ein paar Worte, warum dir genau das so wichtig war.
Ja, genau. Das ist halt, ich habe eigentlich eine ganz gute Facebook-Filterblase. Und habe einfach mit solchen Themen wenig zu tun gehabt die letzten Jahre irgendwie, weil ich einfach, weil diese Facebook-Filter halt gut funktionieren und weil man sich nur in seinem Milieu irgendwie bewegt. Und jetzt doch in der Corona-Zeit ist dann halt einfach so war, dass man dann doch irgendwie immer mehr so Verschwörungsthesen zu Corona oder zur Impfpflicht im Moment ganz hip irgendwie in die eigene Timeline bekommt und dann irgendwie doch eine Awareness dafür gewinnt und irgendwie merkt, dass das doch unglaublich breit im Moment alles in der Gesellschaft diskutiert wird und sehr Furore macht. Genau, und das fand ich so ein bisschen erschreckend, also dass selbst durch meine Filterblase sowas durchkommt.
Ja.
Und war dann erstmal eigentlich ein bisschen so schockiert im ersten Moment, dass solche Themen doch heute wieder so breit gehen. Man schiebt das sonst immer irgendwie ein bisschen in so eine, ja, ein bisschen so in so eine rechte Ecke oder so, mit der man ja nicht so viel zu tun hat eigentlich. Merke jetzt aber tatsächlich, dass solche Themen doch sehr viral sind. Und fragt sich natürlich, wie begegnet man dem?
Ja.
Wie stellt man sich dazu und wie möchte man damit umgehen? Und ich glaube, das ist so die Frage, mit der ich an das Thema rangehe. Ich glaube, mir geht es da nicht so im Einzelnen, da Dinge zu widerlegen, sondern einfach so ein bisschen die Grundrichtung. Wie geht man damit um, wenn Menschen sich halt jetzt in so alternative Fakten und Verschwörungstheorien irgendwie verstricken und man das wirklich im Freundeskreis dann erlebt? Wie reagiert man da gut?
Ja, die Erfahrung ist ja die, du liest was von jemandem und dann denkst du, was? Du gehörst auch zu denen und fängst dann an zu diskutieren und sagt er sich was und du gehörst zu den anderen, die immer noch nicht aufgewacht sind und die es noch nicht durchschauen. Also das ist so Themen, die eigentlich auf den ersten Blick wie Science Fiction klingen, führen auf einmal zu einem Riss in Freundschaften und in Familien. Das haben wir ja insbesondere seit der Flüchtlingskrise, aber jetzt bei solchen Themen, die für die ganze Gesellschaft spürbar eine Last auferlegen, immer mehr. Ich würde mich mal vorab fragen, kann es sein, dass die Verschwörungsthemen in der Corona-Zeit erst so langsam gestiegen sind. Also dass es am Anfang mehr so die Skeptiker gab, die so über Russia Today und so weiter die These verbreitet haben, das Virus ist gar nicht so schlimm, das ist alles nur Panikmache. Und irgendwann am Ende der Entwicklung steht dann die These, dass Bill Gates, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich den aktuellen Stand richtig zusammenfasse, aber dass Bill Gates, glaube ich, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, gekauft hat, um eine weltweite Impfpflicht einzuführen, mit dem Ziel, irgendwie Geld, das er eh schon hat, oder Macht, die er gar nicht braucht, zu gewinnen. Das ist, glaube ich, so der aktuelle Stand der Theoriebildung, ne? Und man muss sagen, es erfordert schon Fantasie, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man halt sich dann damit auseinandersetzt und das mal googelt und so, natürlich braucht das sehr viel Fantasie.
Ja, und du sitzt davor und denkst dir, soll ich das jetzt auch googeln? Soll ich mich damit überhaupt abgeben oder nicht? Weil für jemand anders macht das total Sinn. In der Welt, in der er lebt, ist das völlig real und im Grunde schon so gut wie erwiesen. Und in der Welt, in der ich lebe, in meiner Blase, du hast ja auch schon von Filterblasen gesprochen, ist das absurd. Ne? Da sind die alle draußen. Und die
Frage,
können wir von einer Blase in die andere reinreden? Und wir merken, es ist wahnsinnig anstrengend. Und man stellt sich gleich die Frage, soll ich es überhaupt? Ne?
Ja, was ich natürlich erstmal gemacht habe, ist, mich damit auseinanderzusetzen. Also das habe ich dann tatsächlich gemacht. Also als ich dann die erste Diskussion da gestolpert bin und das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, wow, das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Und dann habe ich mir halt irgendwie Wikipedia und alles Mögliche, welche Gelder fließen da wirklich und was wird da angesprochen, woher haben die ihre Fakten? Ich habe ja auch enge Freunde, die beim Korrektiv zum Beispiel arbeiten. Ich habe dann zwei Sachen, die nicht gut selber zu recherchieren waren, da mal einen Auftrag gegeben für einen Faktencheck und so.
Es ist ja schon so, dass die irgendwelche Fakten bringen.
Genau.
Es gibt immer irgendwelche Meldungen und irgendwelche Zahlen und irgendwelche aufgeworfenen Fragen, die schon irgendwie stimmen. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann musst du dir halt wahnsinnig viel Mühe machen, zu überlegen, was ist jetzt genau erwiesen, welcher Zusammenhang wird überhaupt behauptet und was folgt daraus. Und dann bist du halt schon mittendrin. Und da ist die Frage, willst du das eigentlich? Warum tust du dir das an? Und wenn du es nicht machst, dann glaubt einfach jeder weiter schön, was in seiner Blase gelehrt wird. Und das heißt natürlich, von außen betrachtet, gut, die einen denken so, es gibt eine weltweite Verschwörung, die anderen denken es nicht. Ne? Und das wirkt so, als ob beide Theorien gleich gut sind.
Ja, was natürlich, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, ist natürlich alles sehr schnell dekonstruierbar. Ne? Also es sind halt alles sehr, ja oft dann eben keine Narrative, die wirklich sehr gut belegbar sind. Genau, aber trotzdem hat man natürlich erstmal diesen Effekt, wow, das ist jetzt irgendwie scary, dass Leute da so eine Überzeugung haben und dann auch über Lager hinweg, ne? Also was mich halt dann irgendwie so verblüfft hat, dass, also ich habe halt tatsächlich einfach in meiner Filterblase jetzt keine Menschen, die ich irgendwo eher einem rechtskonservativen Milieu oder so zuordnen würde, sondern sind dann durchaus ja auch Leute, die eher aus dem linken Milieu kommen und solche Thesen vertreten. Und das ist dann schon irgendwie so erschreckend. Also genau, dass man halt so nicht mehr eine klare Weltsicht dahinter identifizieren kann, die natürlich von ganz klaren Narrativen ausgeht, die einem schon bekannt sind, ne? Und wo man so sagt, ja, okay, kennt man halt, ne? Und so, sondern wo doch irgendwie ganz neue Konstruktionen auch irgendwie dahinter stehen, die man dann auch erstmal checken muss. Ne? Also gerade zu diesem Bill Gates. Verschwörung, da muss man erstmal dann checken, okay, was wird jetzt dem Kerl vorgeworfen und in welcher Tradition steht das jetzt auch von Machtverständnis und genau, und das ist da, genau, da muss man halt eigentlich erstmal so Zusammenhänge checken. Und dann kommt man eben irgendwie erstmal an diese Themen auch wirklich ran, mit denen die Menschen sich beschäftigen. Also speziell bei Bill Gates sind das einfach eben auch Gruppen, die halt einfach Impfgegner sind. Und dann stößt man auf diesen Impfschutzdiskurs und die Kritik daran und muss sich damit erstmal auseinandersetzen.
Ja.
Dass man halt so diese Narrative und Ideologien dahinter erstmal verstanden hat. Wow, muss man da ganz schön investieren.
Aber das ist ja auffällig, dass diese Verschwörungstheorien dann doch nicht aus dem Nichts kommen, sondern auf Diskurse aufsetzen, die es schon gibt, nämlich in dem Fall auf die Impfpflicht oder, wenn wir an 2015 denken, Flüchtlingskrise und die These vom großen Bevölkerungsaustausch, das wird ja ein bisschen die AfD hinein propagiert, dass irgendwelche düsteren Hintermänner riesige Mengen von Menschen nach Europa bringen wollen, um irgendeinem immer noch nicht ganz klaren Plan zu folgen. Und da ist es ja auch so, dass die Frage, wer darf hier rein und wer nicht, auch eine viel, viel ältere ist. Die ist ja nicht erst 2015 geboren, aber die Verschwörungstheorie setzt auf ein Muster auf, was es schon gibt. Ne? Die beutet praktisch den Diskurs aus, den wir schon führen. Mhm. Aber was ich mich trotzdem noch einen Schritt zurück ein bisschen frage, ist, du hast davon gesprochen, man erschrickt. Das geht mir auch so. Aber warum eigentlich? Du würdest ja niemals erschrecken, wenn jemand irgendwie Musik gut findet, die du total blöd findest oder sowas. Ne? Warum spaltet gerade so ein Thema? Leute streiten, also man kann über einen Modegeschmack kann man diskutieren, über Filme kann man auch streiten, stundenlang, aber es zerbrechen nicht gerade Facebook-Freundschaften darüber, sondern im Gegenteil, man erlebt sowas eher als produktiv. Man hat das Gefühl, da kann ich was vom anderen lernen, auch wenn der in einem komplett anderen Kosmos lebt. Aber bei Politik und insbesondere bei solchen Themen ist das irgendwie ganz anders.
Ja, was da halt passiert ist, dass so ein bisschen die gemeinsame Realitätsgrundlage halt wegbricht. Ne? Das ist es, glaube ich. Also auch ja. Gerade in den Dimensionen wie halt Vertrauen in Institutionen. Also vielleicht auch Vertrauen in unser politisches System und in unseren Rechtsstaat und genau, das ist ja das, was dann angezweifelt wird. Also so grundlegende Teile eigentlich in unserem Diskurs.
Aber warum stört es dich, wenn deine Freunde am politischen System zweifeln? Du könntest ja trotzdem mit denen befreundet sein, solange sie jetzt nicht eine andere Agenda betreiben, ganz offen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt auch nicht Fan von allem, was wir in der Politik machen oder was sich so im Mainstream durchsetzt. Aber ich glaube halt schon an einen öffentlichen Diskurs und an die Meinungsfreiheit und daran, dass wir Dinge diskutieren. Und auch darin, dass Dinge zumindest in einem gewissen Maß auch transparent sind und recherchierbar sind. Und also was einen halt erschrecken lässt, ist, dass man, das ist ja so das Wesen der Verschwörungstheorien, ne? Dass man halt irgendwie hinter dem, genau, was wir alles besprechen, was wir diskutieren, wo wir an einem Diskurs teilnehmen, irgendwie eine Machtelite sieht, die das alles irgendwie lenkt und die man meint, da irgendwie zu erkennen und die damit eben auch alles irgendwie aushebelt, was wir an Diskussionen führen. Also man ist ja dann im Prinzip gar nicht mehr in der Lage, eine Diskussion zu führen. Ja. Also wir können gar nicht mehr offen darüber reden, wie gehen wir jetzt mit Corona um oder so, weil ja von vornherein klar ist, da gibt es irgendwie im Hintergrund Interessen und Machtformationen, die diesen ganzen Diskurs lenken und die das ist halt so erschreckend, ne? Weil man dann natürlich einfach so diese Absprache, die wir als Gesellschaft haben, wir treffen uns in einem öffentlichen Raum, sei es irgendwie unser Verein, sei es jetzt irgendwie das, sei es ein Parlament oder so und besprechen dort Dinge und entscheiden dann halt im besten Fall im Konsens, wie wir mit Dingen umgehen, dass das ja völlig ausgehebelt wird. So. Und damit eigentlich so die ganze Existenz und Gesprächsgrundlage irgendwie unserer Gesellschaft. Und das finde ich dann so erschreckend. Ne? Und da fällt es einem natürlich dann selber schwer, gerade als Mensch, der auch selber politisch immer irgendwie aktiv war oder so, da noch ins Gespräch zu finden. Weil natürlich irgendwie die Kritik viel, viel tiefer geht, als man in einem Gespräch dann führen könnte, sondern die greift ja hinter das Gespräch.
Ich glaube auch, dass das so ein zentrales Problem ist, dass es da ja immer um ganze Weltsichten geht, um Weltinterpretationen. Und wenn du merkst, der andere ist Anhänger einer Verschwörungstheorie, doch in etwas, was du eine Verschwörungstheorie nennst zumindest, dann merkst du, dass der eigentlich in einer ganz anderen Welt lebt als du. Und das ist natürlich für eine Beziehung zu einem Freund oder zu einem Bekannten zumindest schon ein Problem, weil du dir ja wünschst, dass du irgendwie Welt teilst. Aber Verschwörungstheorien sind eben so hermetisch, da geht nichts rein und nichts raus. Alles ist erklärbar durch die Theorie selber, dass dass man eben nicht mehr eine gemeinsame Realitätsgrundlage hat. Das ist ja auch ein großes politisches Problem, aber das geht eben rein in die sozialen Beziehungen einzelner Subjekte. Ne? Und das ist, was Verschwörungstheorien auch auf einer ganz alltäglichen Ebene so schwierig macht. Sonst könnte man ja sagen, gut, der eine sieht es halt so, der andere so, aber man verständigt sich nicht mehr auf eine gemeinsame Welt, in der man lebt, sondern man lebt in einer Welt, in der, um es ein Beispiel zu wählen, tatsächlich Leute glauben, dass die US-Demokraten einen pädophilen Ring im Keller einer Pizzakette betreiben. So war es ja, Pizzagate hieß das. Was tatsächlich dazu geführt hat, dass ein Amokläufer in so eine Pizzakette reingeht und um sich schießt im Wahlkampf, weil die Trump-Kampagne sowas eben auch bedient hat. Und alles das ist nicht nur Spinnerei, das hat sehr, sehr reale, echte Konsequenzen für das Verhalten von Menschen. Und das betrifft ja auch die Demonstrationen jetzt. Natürlich ist Demonstrationsfreiheit eines der höchsten Güter, die wir haben. Aber trotzdem ist es eben so, dass sich ein Virus natürlich viral ausbreitet, wenn große Mengen von Leuten zusammenstehen. Das ist an sich schon eine Gefahr. Und wenn die einfach behaupten, dass die Gefahr nicht gibt, dann kannst du sie nicht mehr damit erreichen, dass sie eine Gefahr darstellen, dadurch, dass sie es tun. Sondern sie sagen, na, du gehst der Verschwörung auf den Leib oder machst es sogar absichtlich. Ja. Man driftet wirklich auseinander und das ist auch ein Phänomen von Internet-Filterblasen. Also die sogenannten sozialen Netzwerke sind ja gar nicht so sozial, weil sie eigentlich nur so Enklaven schaffen, in denen man sich in seinen Echokammern selber bestätigt und deswegen auch, also das ist ein Mechanismus der Verschwörungstheorien, der hilft, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, eben genau, weil eben auch Weltwahrnehmung reduziert wird. Ne? Also klar, wenn ich mich halt nur noch, ich meine, ich mache das ja selber auch. Ich habe ja zum Beispiel bewusst meine Blase auch in einer gewissen Weise bei Facebook oder so erzeugt, weil ich mich nicht über alles aufregen will.
Genau.
Alles lesen will und weil ich würde mich den ganzen Tag nur aufregen und Kommentare schreiben, wenn ich nicht in einer gewissen Weise mich davor schützen würde.
Und das machen die ja sozusagen auch, ne? Die machen auf der Ebene auch das Gleiche wie wir. Aber was uns so ein bisschen zur Frage bringt, ist die Gesellschaft heute anfälliger für sowas? Also Verschwörungstheorien gab es ja schon immer. Ich weiß nicht, ob die immer in so breiten Teilen der Bevölkerung rezipiert wurden. Doch so antisemitische Theorien ganz bestimmt. Ab dem 19. Jahrhundert würde ich mal schwer von ausgehen. Ich weiß nicht, was es sonst noch so alles gab. Oder ist diese Internetökonomie und Filterblasenmentalität etwas, das Verschwörungstheorien mehr Resonanzräume oder mehr Wachstum verschafft?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also es gab mal eine ganz interessante Studie dazu, die das ein bisschen verglichen hat und die eigentlich eher zu dem Schluss kam, also dass Verschwörungstheorien zum Beispiel in den 30er Jahren zur Weimarer Zeit sogar nochmal deutlicher en vogue waren als heute.
Ja, okay.
Aber eben dort auch im Prinzip ja Filterblasen es gab. Und zwar eben gerade, weil man eben keine digitale Vernetzung hatte. Ich glaube halt, dass die digitale Vernetzung durchaus auch die Möglichkeit schafft, dass sie mit mehr anderer Meinung konfrontiert werden. Man muss sich aber, dass man sich genau in dem Raum wie in einer Dorfgemeinschaft irgendwie auch, da kannst du dich auch in deine Kneipe, an deinen Stammtisch zurückziehen. Ich glaube, diese Option hat das Internet auch. Ich weiß nicht, ob ich das generell so an dem Medium festmachen würde. Was man natürlich schon sehen muss, was sich verändert hat, um da auch mal in die Weimarer Zeit zu gehen, also ein großer Punkt an Hitlers Erfolg zum Beispiel damals, als großer Populist, war seine Nutzung von Medien und seine Flugreisen, also dass er einfach wirklich an sehr, sehr, sehr vielen Orten präsent war und dort gesprochen hat vor sehr vielen Menschen, was kein Politiker in Deutschland so vor ihm gemacht hat.
Ja.
Das heißt, so die mediale Verbreitung einfach auch von Ideen und so, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Faktor. Wenn ich mir einen KenFM angucke oder so und das Sendungsbewusstsein dahinter, klar, ich glaube schon, dass das mit ein Faktor ist. Also, dass man heute die Möglichkeit eben hat, Inhalte auch relativ unkritisiert einfach zu streuen und Menschen zu erreichen.
Ja.
Und das ist eben auch in einer Blase dann irgendwie passiert, wo von außen gar nicht so viele rankommen, die irgendwie mal kritisch was dazu sagen und sagen, hey, was ist das jetzt für ein Quatsch, den du hier erzählst? Und es bleibt ja auch in der Gewalt eines Ken Jebsen, dann Kommentare zu löschen oder das können wir alle machen, die uns nicht passen. So, das ist ja halt eben auch, das ist eben heute auch möglich. Ne? Also,
das heißt, du kannst ja den Resonanzraum, den du haben willst, auch gleich noch mitgestalten. Ne?
Nicht, total.
Nicht nur deine eigene Bühne schaffen, sondern auch noch dein eigenes Publikum. Mhm. Und zwar ohne dass es stark auffällt. Ne? Also eine andere Frage ist ja, welches Bedürfnis bedient so eine Verschwörungstheorie? Also die Theorie, alles erklärbar zu machen. Das muss ja daher kommen, dass die Welt wahnsinnig kompliziert wird und man merkt, man kriegt sie nicht mehr kontrolliert. Und ich habe jetzt hier eine Antwort. Ich habe jetzt hier eine Antwort, die alle anderen nicht verstehen oder zu wenig Leute verstehen, aber die mir die Welt endlich erklärbar macht. Jetzt weiß ich endlich, warum das so ist, wie es ist. Warum die Macht haben und warum bestimmte Dinge passieren und warum die Börse abstürzt und warum bestimmte Politiker gewählt werden, andere nicht. Jetzt habe ich endlich eine Erklärung. Und ich glaube, das ist in einer Zeit, wo von dir als Bürger erwartet wird, dass du Welt verstehst, schön einfach, weil du hast ja gar keine andere Wahl. Du sollst irgendwie Finanzkrisen beurteilen und Politiker danach wählen, wie sie jetzt sich zur Europäischen Zentralbank verhalten. Welcher Mensch weiß denn ganz genau, was die Europäische Zentralbank überhaupt ist? Wir sind doch komplett überfordert mit den Riesenmengen an politischen Problemstellungen, die seit Jahren auf uns einprasseln und zu denen wir dauernd eine Meinung haben sollen und am besten auch noch uns irgendwie dafür einsetzen und entsprechend wählen sollen, was ja ein hehres demokratisches Ziel ist. Aber ich glaube, es überfordert Leute einfach und zwar unabhängig vom Bildungsgrad. Ich kann auch nicht zu allen Themen eine fundierte Meinung haben. Ich muss das irgendwo abgeben oder abbrechen. Und wenn ich dann sagen kann, ja, da gibt's halt den Bill Gates im Hintergrund, der die Schritten zieht, dann habe ich das Problem der Moderne erstmal bewältigt. Und dass das sich erstmal gut anfühlt, kann ich total verstehen, weil ich diesen Drang, Probleme zu bewältigen, natürlich erstmal auch habe.
Ja, die Frage ist nur, warum bewältigt man das so?
Ja.
Und warum bewältigt man das nicht in dem Maße, dass man zum Beispiel sagt, okay, es gibt halt zum Beispiel Leute an den Unis, die sich mit Themen beschäftigen.
Ja.
Und ich habe dann halt, dadurch, dass ich eben selber mich in dem Maße damit nicht auseinandersetzen kann, weiß ich aber, es gibt zum Beispiel einen wissenschaftlichen, kritischen Diskurs, die über Themen diskutieren und wo wirklich Fakten geprüft werden müssen, wo, wenn du eine Hypothese aufstellst, die einfach von anderen Kollegen geprüft wird und in Frage gestellt wird und kritisiert wird. Also ich weiß, da findet ein Prozess statt, wenn der kritisch ist. Und was da dann am Ende rauskommt, ist in der Regel dann wirklich irgendwie durch viele Hände gelaufen und etwas, mit dem man, auf das man sich auch ein Stück weit dann verlassen kann oder auf das man etwas ein Stück weit vertrauen kann. Mhm. Natürlich auch nur in einem gewissen Maße. Ne? Nichts ist abgeschlossener als Diskussion.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich, könnte man ja auch sagen, okay, das ist eigentlich, wie Gesellschaft irgendwie dann auch funktionieren kann. Und wenn wir Politiker wählen, die sich dann halt an den Tisch setzen und zu Themen diskutieren, dass man vielleicht auch sieht, okay, das Ergebnis, was da rausgekommen ist, da haben viele Menschen mitgeredet, das ist jetzt vielleicht die beste Möglichkeit in der Situation, irgendwie mit einem Thema oder mit etwas umzugehen. Mhm. Und da frage ich mich halt, warum hat man da dann nicht das Grundvertrauen? Ne? Warum sucht man sich halt in irgendwelchen alternativen Medien dann alternative Konzepte, an die man glaubt? Und warum ist das Vertrauen halt in die Institutionen, die wir eigentlich haben, um uns mit Themen auseinanderzusetzen und gesellschaftliche Entscheidungen zu fällen, warum ist das so kaputt gegangen? Also warum ist das nicht die Adresse, genau, an die wir uns dann einfach richten würden?
Ja, wahrscheinlich, weil diese Institutionen auch in vielen Bereichen einfach nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollen. Ne? Also das muss ja Leuten, muss uns inzwischen allen schon klar geworden sein, dass wir nach der Finanzkrise für Milliarden, also plötzlich Milliardenbeträge aus dem Boden stampfen können, um sogenannte notleidende Banken, das war, glaube ich, Unwort des Jahres, zu retten. Geld, das vorher angeblich nie da war. Und jetzt sind die Banken plötzlich systemrelevant. Das macht in irgendeinem ökonomischen Diskurs bestimmt Sinn, in dem ich keinen Einblick habe. Da haben wir wieder das Problem. Aber das führt einfach zu einer Wahnsinnsvertrauenskrise. Und ich glaube, so Vertrauenskrisen, die ziehen sich durch alle Institutionen. Das geht zum Beispiel weiter. Ein ganz völlig anderes Beispiel wäre diese Relotius-Affäre beim Spiegel. Ne? Der hat ja jahrelang Geschichten frei erfunden, Reportagen erfunden und gefälscht, weil er wusste, dass das ist, was die Leute hören wollen. Das muss man zur Ehrenrettung des Spiegels sagen. Das hat der Spiegel selber aufgedeckt. Aber das spielt natürlich diesen ganzen Lügenpresserufern ganz schön in die Hände, dass auch Medien da einen Teil dazu beigetragen haben, Vertrauen zu verspielen. Und bei Wissenschaft ist es eben so, das sieht man ja jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass es erstmal schwer ist zu verstehen, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert und wie sie Urteile bildet. Und dass Wissenschaft ganz oft darin, also gerade Naturwissenschaft, aber sicher auch Geistes- und Sozialwissenschaften, ganz oft darin besteht, deutlich zu sagen, was wir alles nicht wissen. Wir wissen dies nicht, wir wissen das nicht, wir wissen das nicht. Wir können mit Modell A mit Wahrscheinlichkeit X Ausgang Y zu so und so viel Prozent vermuten. Und als Mann von der Straße sage ich, okay, ist das jetzt eine Institution, der ich vertrauen kann oder nicht? Es ist halt eine Institution, die durch diese ganzen Kritikschleifen durchgeht, die du aufgezählt hast, an denen man sich erstmal aussetzen muss. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das Menschen echt überfordert. Ne?
Ja.
Und insbesondere eine andere Frage wäre ja, warum Christen, das ist jetzt unsere Filterblase ein bisschen, auch anfällig sind oder sind die anfällig, sind die anfälliger, sind die besonders anfällig für Verschwörungen und für Fake News. Und ich glaube, wenn du so eine bestimmte, sehr wortgetreue Bibelfrömmigkeit hast, dann musst du das im Grunde mit der Muttermilch aufsaugen, weil du ja ständig merkst, ich lerne hier, die Erde ist 6000 Jahre alt, gleichzeitig behauptet die Biologie und die Geografie was anderes. Und das kannst du nur erklären, wenn du fest dran glaubst, dass die Biologie oder dass der wissenschaftliche Diskurs irgendwie fremdgesteuert ist, dass das irgendwie vom Teufel oder von was weiß ich, welchen Hintermännern gestreute Fehlinformationen sind und alle sich da einem System anpassen, dass da kein echter offener Austausch stattfindet. Das heißt, du musst schon, also ich spreche nicht für alle Christen, aber in bestimmten Frömmigkeiten musst du im wissenschaftlichen Diskurs, auch in einem theologischen Diskurs, sehr kritisch begegnen, musst den am besten ausblenden. Dann heißt es ja, wenn du Theologie studierst, dann ist das gefährlich für deinen Glauben, weil da bestimmte Paradigmen in Frage gestellt werden. Jetzt wird auf einmal wissenschaftlich untersucht, wie alt die Texte der Bibel sind und was in Anführungszeichen authentisch ist und was nicht. Alles das erschüttert dein System. Und dagegen kannst du dich nur wehren, wenn du von vornherein sagst, ja, Wissenschaft, das ist irgendwie menschengemacht, da müssen wir sehr misstrauisch sein. Wenn die Dinge sagen, die unserem System oder nicht in unser System passen, dann glauben wir denen erstmal nicht. Oder halten die für fremdgesteuert, von fremden Interessen. Und das ist ein Muster, was natürlich Verschwörungstheorien sehr gut belegen können.
Ja.
Und allein wenn du dir anschaust, dass ein Virologe wie Christian Drosten Morddrohungen kriegt, wie krank ist das? Ne? Ja. Jemand, der einfach nur Wahrscheinlichkeiten erklärt und versucht, in einem einstündigen Podcast so eine ganz grundlegende Einführung in Virologie zu geben. Ne? Mehr macht der nicht. Der sagt ja ganz bewusst nicht, was Politik machen soll. Ne? Und dann wirft die Politik ihm vor, hey, du sagst uns nicht, was wir machen sollen. Er macht nur seinen Job. Und selbst dafür kriegt er Morddrohungen. Warum? Weil er augenscheinlich Teil der Verschwörung ist.
Ja, das ist halt das Krasse, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber da ist eben die Verschwörung ist halt dann irgendwie vorangestellt. Also um auf dieses Christending nochmal zurückzukommen, ja, also bitte. Ich denke halt auch, also Religion ist natürlich immer irgendwie eine Erzählung, die oft eben ja dieses Motiv schon kennt. Ne? Mhm. Also wir sind ja Christen und das da draußen ist die Welt und so. Also dieses Gegensätzliche aufzubauen. Also es gibt eine transzendente Wahrheit irgendwie hinter der materiellen Wahrheit der Welt sozusagen. Das ist ja für Christen oft etwas, mit dem man halt schon aufwächst. Da ist es natürlich viel, viel leichter. Oder dann liegt es vielleicht auch näher irgendwie auf Verschwörungstheorien irgendwie oder dafür anfällig zu sein.
Man kann
als
ja
Menschen,
auch,
die
ja, sorry.
stärker materialistisch denken, ne? Also die für die halt irgendwie solche Vorstellungen hinter der materiellen Welt gibt es noch etwas anderes,
Stimmt,
jetzt
ja.
ferner ist so.
Genau. Das ist ja praktisch so ein religiöser Kern in Verschwörungstheorien, weil die ja auch davon ausgehen, dass es irgendeine allmächtige Instanz gibt,
Ja.
die alles im Hintergrund lenkt, auch gegen deinen Willen oder
Genau.
die auch Akteure lenkt, ohne dass die Akteure das selber bemerken. Ne? Ist natürlich auf der Ebene ein bisschen schräg, dass wenn man sagt, dass die Regierung und die Medien irgendwie an der Verschwörung beteiligt sind, wird offensichtlich ist, dass die Regierung teilweise einfachste Dinge nicht hinkriegt. Ich sage nur Berliner Flughafen. Ne? Dass
Ja.
dieselbe Regierung, die es seit wie vielen Jahren, 10, nicht schafft, diesen scheiß Flughafen zu bauen, angeblich an einem weltweiten Masterplan beteiligt sein soll.
Ja.
Das fällt mir schwer zu glauben, aber vielleicht ist auch das alles eine False-Flag-Aktion und Teil der Verschwörung. Aber so der Grundgedanke, da ist eine allmächtige Wesenheit, die so einen großen Plan hat, in den alle reinpassen, ohne dass sie es selber merken, hinter ihrem eigenen Rücken. Das ist ein religiöser Gedanke, oder?
Auf jeden Fall, da werden mir auch zwei Sachen zu einfallen. Also einmal, genau, ist es natürlich so, Religion ist ja generell etwas, was versucht, Welt zu erklären, und zwar
Ja.
ganzheitlich zu erklären. Es gibt ja, also Hartmut Rosa, das ist so ein, Sozialist, wollte ich gerade schon sagen. Ja, er ist vielleicht auch ein
Wird
bisschen
sich
Sozialist.
wehren, glaube ich.
Er ist vielleicht ein bisschen Sozialist. Nein, ist ein Soziologe, der hat ein interessantes Buch geschrieben, und zwar hat er unter dem Begriff Resonanz irgendwie
Ja.
nochmal die ganze Moderne aufgerollt und versucht mit diesem Begriff ein bisschen zu beschreiben, wie Individuen Welt erfahren, ne?
Ja.
Und der spricht dann eben zum Beispiel auch davon, dass so etwas wie die Religion halt sehr ganzheitliche Resonanzerfahrungen erzeugt. Also man kriegt halt Muster, die einem helfen, Welt ganzheitlich zu erfahren, irgendwie Verständnis, ein ganzheitliches Verständnis von Welt zu entwickeln. Und das ist halt, glaube ich, etwas, nach dem Menschen oft eben wie streben, ne? Und was irgendwie, sage ich mal, so ein nackter Materialismus und auch einfach so ein total rationales Rangehen an Dinge oft eben nicht ermöglicht, ne? Weil du einfach nur Details, du kannst dir immer Details angucken, aber du wirst sehr selten irgendwie dazu kommen, dass du halt irgendwie Konzepte findest, nur über rationale Überlegungen oder materialistische Beobachtungen,
Also
die
Resonanz
alles,
bedeutet, sorry, ja.
genau, die dir irgendwie alles erklären und wo du nachher wirklich so ein Gefühl für Welt irgendwie entwickeln könntest oder so. Und das kann Religion halt leisten, ne? Und ich glaube manchmal, ich meine, gucken wir uns mal, schauen wir uns Corona an, das ist halt so eine total abstrakte Gefahr.
Ja.
Das ist so etwas, das ist irgend so ein komisches Virus, was aus China jetzt irgendwie nach Deutschland gekommen ist, irgendwo aus dem Hinterland, wo irgendwie keiner das auch im persönlichen Umfeld oder sehr wenige bisher irgendwie in den eigenen Familien haben oder so.
Ja.
Das ist gar keine reelle Gefahr in dem Sinne, sondern es
Gefühlt
ist
nicht,
sowas
ja.
Abstraktes, was in den Medien irgendwie passiert und genau, und das ist, macht es natürlich irgendwie greifbarer, wenn wir da eine Erzählung zu haben. Also wenn wir uns
Ja.
irgendwie irgendwas dazu überlegen können, was ist dieses Virus oder welche Interessengruppen stehen dahinter? Ich meine, Verschwörung geht halt immer um Interessengruppen und um Macht. Und das macht natürlich so ein Phänomen dann irgendwie auch greifbarer. Und
Also, ja.
insofern würde ich auch sagen, das hat durchaus natürlich auch was Religiöses, weil es versucht, solche Dinge wieder erfahrbar, greifbar zu machen, irgendwie spürbar zu machen. Und sie aus diesem Abstrakten irgendwie so eine abstrakte, Arne Bachmann, also Theologe in Heidelberg, der
Ja.
hat irgendwie so gesagt, mal zu Corona, das ist halt, der versteht halt irgendwie den postmodernen Witz nicht, also dieses Virus, ne? Weil es ist
Ja.
einfach, das ist halt einfach, ja, es ist halt einfach wirklich, da kannst du keine Realität mehr hinterfragen oder so. Das ist so etwas, das irgendwie passiert und was uns total irgendwie nackt bedroht. Und wo man halt jetzt keine Riesendiskurse führen kann, ja, wie wollen wir das verstehen und wie wollen wir das gesellschaftlich einsortieren, sondern es ist halt einfach so eine Naturgewalt irgendwie, die irgendwie passiert und die einfach extrem unlustig ist.
Jetzt musst du nochmal den Begriff Resonanz vielleicht erklären. Ich habe den nur so halb drin. Das heißt doch, irgendwie sowas wie Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit, wenn ich es richtig verstehe, muss mich korrigieren, dass ich gebe was in die Welt und es kommt von dem, was ich mache, was zurück und Leben wird irgendwie spürbar. Ne? Das ist doch sowas, was Resonanz heißt, oder irre ich mich da?
Ja, in einer gewissen Weise. Also im Prinzip setzt er da halt an, oder man kann das so ein bisschen existenzialistischer eigentlich erklären. Also was er halt so, genau dieser Begriff ist halt so ein bisschen, vielleicht kann man den parallel lesen mit Martin Buber oder so. Mhm. Geht halt darum, dass man irgendwie mit Dingen Begegnung hat und dass sie eben irgendwie nicht abstrakt bleiben, sondern dass sie für einen irgendwie greifbar und erfahrbar werden. Und das ist ja zum Beispiel auch zum Beispiel durch unsere Schöpfungserzählung als Christ oder so, machen wir uns halt zum Beispiel die Welt, so wie sie ist, wie sie besteht, schon irgendwie greifbar und erfahrbar. Ne? Mhm. Also wir geben der Sache eine Erzählung, wodurch da für uns irgendwie eine Resonanz entsteht. So durch diese Erzählung haben wir dann so das Gefühl, das macht irgendwie Sinn und das sagt mir was und ich bin connected mit diesem Ding Welt, weil Gott die geschaffen hat, weil ich ein Geschöpf Gottes bin zum Beispiel.
Also es läuft über das Erzählen von Geschichten letztendlich. Ne? Der religiöse Mensch erzählt eine Geschichte, die ihm Welt erschließt, die für ihn Welt sinnhaft begreifbar macht und auch ihm selber irgendwie eine greifbare Position in der Welt zuweist. Ne?
Total. Auch Selbsterfahrung ganz stark. Genau. Ne? Also in dieser Resonanz erfahre ich meine Existenz in der Welt und mein Connected-Sein halt auch mit Welt. Ne?
Ja, also praktisch mein Leben hat einen Sinn, einen Zweck oder sowas, oder ich bin ein Geschöpf, ich bin irgendwie gehalten von einem Schöpfer. Also ich komme selber in der Geschichte auch vor und ich komme in einem, sozusagen, in einem angenehmen Setting der Geschichte vor. Und auch der Verschwörungstheoretiker, der erzählt eine dystopische Geschichte, irgendwie eine Schauergeschichte, eine große Geschichte, die aber auch irgendwie Welt erfahrbar macht und große Zusammenhänge entwirft und auch den einzelnen Menschen, also ihm und den anderen, einen Platz in der Geschichte zuweist. Und jetzt gibt es in dieser Geschichte gibt es praktisch den Protagonisten, der irgendwann durchschaut, wie es läuft. Also so funktionieren ja auch viele Hollywood-Filme und Action-Filme. Ne? Da spielen ja Verschwörungen auch teilweise eine Rolle und da der Protagonist wird gejagt, also meistens, wenn es ein Mann ist vor allem, der muss die Verschwörung aufdecken und alle anderen wissen noch nicht Bescheid oder sind selber Teil der Verschwörung.
Und dann bist du doch der Held der Geschichte.
Natürlich, klar. Ja,
weil du bist der die Wahrheit erkennt und genau. Du hast die Resonanzerfahrung dann mit Welt dann einfach auch, durch das du quasi der Enthüllungsreporter bist, der auf einmal
es muss sich geil anfühlen, Ken Jebsen zu sein jetzt, oder?
Absolut, Ken Jebsen, klar.
Und
ist richtig geil, Ken zu sein.
Und umgekehrt gilt das für bestimmte Spielarten von Religionen auch. Ne? Also du kennst deinen Platz in der Geschichte. Du kennst auch den Platz der anderen. Die sind nämlich draußen. Die kommen in die Hölle oder irgend sowas. Also im Extremfall jetzt. Wissen das aber nicht. Und sind darauf angewiesen, dass du ihnen das sagst.
Ja, schon.
Und daher kommt auch dieses missionarische Sendungsbewusstsein von Verschwörungstheoretikern. Die machen ja genau das, was evangelikale Prediger machen, wenn man es mal krass sagt.
Ja? Genau. Das ist dann daher kommt das Missionieren. Ja, absolut. Ja. Ja, da sind super viele Parallelen.
Du musst wirklich Menschen retten, du musst Leben retten, du musst ihnen aber erstmal erklären, dass sie ein Problem haben, von dem sie noch nie dachten, dass sie eins haben. Ja, du musst ihnen erstmal das Problem verkaufen und dann verkaufst du ihnen die Lösung. Und dann müssen sie praktisch Teil der Bewegung werden, damit sie andere Menschen auch erlösen können. Ja.
Genau. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur, weil eben auch jede Verschwörungstheorie ein bisschen an kleinen Wahrheiten halt andockt. Also du kannst sowas auch nicht verkaufen, ohne irgendwo anzudocken. Also man sieht ja auch zum Beispiel, dass Religionen es heute immer schwerer haben, weil auch diese Andockmöglichkeiten natürlich immer weiter wegbrechen. Also wir können immer mehr irgendwie wissenschaftlich erklären. Das heißt, irgendwie, wir können jetzt nicht sagen, ach, da ist jetzt der krasse Sturm, da ist jetzt irgendwie eine Göttergewalt hinter oder so. Also es gibt immer weniger, wo man andocken kann. Und Genau, worauf wollte ich hinaus?
Ja, die
Genau.
können sich verkaufen, weil sie den wahren Kern haben. Und
Genau.
sie haben nicht nur einen religiösen Kern, sondern sie haben auch einen wahren Kern, wie ja Religionen auch einen wahren Kern haben. Aber das ist einer, den Leute identifizieren können, wenn sie die Theorie hören.
Genau. Genau, und dieser wahre Kern ist es halt, ne? So glaube ich, der die Leute dann in diese Systeme zieht, die dann wirklich auch gut funktionieren.
Ja, was gehört dazu, ne? Also Lobbyismus gehört dazu, Intransparenz, also dass oft nicht nachvollziehbar ist, wie Entscheidungen gefällt werden. Muss ich auch sagen, in der Corona-Zeit, das ist zumindest ein Punkt, den ich nicht verstanden habe, den man zumindest besser erklären muss, ne? Zuerst ging es um diese Verdopplungszeit, dann ging es auf einmal um Reproduktionszahlen, jetzt geht es um Neuinfektionen. Das muss man mir erklären. Und kann mir vorstellen, dass Leute sich da abgehängt fühlen und sich fragen, wie kommen da überhaupt Entscheidungen zustande? Aber es gibt ja natürlich auch bei ganz anderen Themen, ne? Wenn du auf die Verflechtungen von Politik und Automobilindustrie guckst, fragst du dich auch, wie kommt denn so eine Entscheidung überhaupt zustande? Wie kommt eine Entscheidung zustande, dass noch Kohlekraftwerke gebaut und eröffnet werden? Wie kommt es zum Berliner Flughafen? Also da ist ja offenkundig ein Missstand und eine
Absolut,
Intransparenz und
ja,
eine mangelnde
genau.
demokratische Beteiligung.
Genau. Aber vielleicht ist das dann eben auch der Schlüssel, ne? Ich glaube, also wenn man jetzt wieder auf unsere Anfangsfrage
Ja,
zurückkommt, ne, wie will man da ins Gespräch finden?
sehr gut.
Weil ich schon glaube, also da bin ich nämlich dann auch mit vielem ja d'accord. Also es gibt auch eine Menge, was ich kritisieren würde. Auch gerade in unserer Demokratie. Also es gibt eine ganze Menge postdemokratischer Entwicklungen, die einfach auch durch Globalisierung und durch die globale Wirtschaft einfach entstehen, wo man wirklich kritisch hingucken muss und wo man sich schon fragen muss, ist das einfach wirklich richtig und gut, wo das hinläuft? Genau, und wo man einfach auch Regierungen immer wieder auf die Finger gucken muss. Also ich denke, in Deutschland wahrscheinlich jetzt noch relativ wenig, ne? Aber es gibt ja auch in Europa einige Regierungen, die halt schon deutlich autoritärere Züge haben und sich dahin entwickeln. Und das hat ja auch alles Ursachen. Das ist halt die Frage, ne? Also wie schafft man es vielleicht dann anzusetzen bei den wirklich tatsächlichen Fragen? Und um zum Beispiel mal zu Bill Gates zurückzugehen, ist es ja tatsächlich so, dass man zum Beispiel auch mal irgendwie als vielleicht kapitalismuskritischer Mensch die Frage aufwerfen kann, warum ist es notwendig, dass wir Spender wie Bill Gates haben, um solche Organisationen zu finanzieren? Auch zu so einem großen Bestandteil, es ist ja tatsächlich so, dass die WHO zu einem großen Teil aus Pharmaindustrie und Bill Gates macht da auch sehr, sehr große Spenden, also die bis zu 10% halt der Ausgaben ausmachen. Und da können die natürlich ein Wörtchen mitreden, wofür die eingesetzt werden. Ne? Also warum haben wir da einen Rahmen, der halt dann auch, wo die Privatwirtschaft wirklich so eine große Rolle spielt? Klar, das hat immer zwei Seiten. Auf der anderen Seite würde man auch der Privatwirtschaft vorwerfen, wenn die sich nicht beteiligt
Ja,
an
genau, wollte ich gerade sagen.
gemeinnützigen Geschichten. Aber trotzdem sind da ja auch, das ist ja eine berechtigte Frage, eine berechtigte Kritik, die man irgendwie anbringen kann, zum Beispiel auch hinsichtlich Bill Gates. Aber alles, was da darüber hinausgeht, ist dann halt irgendwie, da wird es dann halt irgendwo schräg und wird eben so ein Angstgerüst.
Ja, ich sag mal so, also was typisch ist für Verschwörungstheorie, ist ja das Cui Bono-Argument. Also Cui Bono heißt wem zugute, frei übersetzt, ne?
Genau.
Also irgendjemand profitiert von irgendwas, deswegen ist er die Ursache.
Genau.
Und wenn bei Bill Gates ja nicht mal klar ist, wie der jetzt genau vom Coronavirus profitieren soll, aber lass mal das jetzt mal weg. Und das unterstellt halt, dass die Welt so ziemlich berechenbar funktioniert. Das tut sie aber einfach nicht. Und
Nee.
wenn man dieses Argument mal entschärft, dann hat man, oder zumindest entlarvt, dann hat man immer noch eine Grundlage, um über die echten Probleme zu reden, die du jetzt gerade ansprichst, aber die müssen natürlich erstmal von diesem Masterplan weg, weil der ja auch einen Diskurs ausgrenzt, ne? Typisch, ein zweites Merkmal, was ich für Verschwörungstheorien typisch finde, ist, dass der Mangel an Beweisen immer selber ein Beweis sein soll. Ne? Also wenn du nicht beweisen kannst, dass die, nächstes Beispiel, um das 100. von heute zu nehmen, die Anschläge vom 11. September vom FBI gefaked waren, dann ist die Tatsache halt der Beweis dafür, dass das FBI so gut gearbeitet hat und die Beweise vernichtet hat. Und das ist so ein ganz hermetischer Diskurs. Du kannst gar keine Argumente mehr vorbringen, weil jedes Argument immer gegen dich verwendet werden kann. Und wenn es keine Beweise gibt, dann ist auch das ein Beweis für die Verschwörung. Und das verunmöglicht ja eine Diskussion geradezu. Aber es gibt einen gewissen Common Ground, den du beschrieben hast, den man ja durchaus betreten kann. So ein Grundanliegen, das kommt aus der Aufklärung. Es gibt ja diesen ganz, ganz bekannten Text von Kant, was ist Aufklärung? Ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und so weiter. Und dieser Text,
wenn man gerne dann zitiert.
Ja, wenn man den mal anschaut, da geht es auch ganz stark um Politik eigentlich, nämlich darum, dass die einzelnen Bürger befähigt werden sollen, Regierungen zu kritisieren. Das war natürlich im 18. Jahrhundert ein wahnsinnig mutiger und revolutionärer Gedanke. Kant war nicht der Erste, der das gedacht hat, aber das war trotzdem revolutionär damals. Und man kann sich natürlich immer als Teil dieser aufklärerischen Mission sehen, wenn man sagt, hey, ich gebrauche meinen eigenen Verstand. Das sagen wir Verschwörungstheoretiker auch immer, ne? Denk doch mal selber nach. Ja, lass dich nicht verarschen von den Medien, denk selber. Aber die entscheidende Frage für mich ist, was heißt denn jetzt selber denken, seinen eigenen Verstand gebrauchen? Was heißt wirklich Kritik? Und ich glaube, das Missverständnis ist, Kritik heißt nicht einfach blöd finden. Ja, Kritik, wenn ich einfach sage, die Regierung sagt das, deswegen bin ich erstmal anderer Meinung, denn ich bin kritisch, dann bist du im Grunde genauso unkritisch wie der einfach der Regierung glaubt, weil du erstmal keine Argumente brauchst, sondern erstmal dein Paradigma hast und dann alles da rein einpasst. Und Kritik heißt eigentlich oder muss eigentlich was ganz anderes heißen. Und ich glaube, das ist so die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen. Was heißt Kritik wirklich? Und das führt für mich auch aus diesem Verschwörungsdiskurs raus. Ne?
Ja, absolut. Vor allen Dingen das Absurde ist ja, dass wenn du auch das in Ken Jebsen ja nicht argumentieren kann, ohne auf traditionelle Medien zurückzugreifen.
Ja, genau. Die gleichen, die Teil der Verschwörung sind, sind gleichzeitig seine Belege, um die Verschwörung zu entlarven.
Genau, und das ist halt ja genauso. Und jeder Verschwörungstheoretiker greift irgendwie auch auf Medien zurück. Das heißt, selektiv ist das ja immer irgendwie. Ne? Also du musst dir Informationen holen, um irgendwie dich mit Themen auseinanderzusetzen und holst sie dann vielleicht aus verschiedener Quelle. Ne? Ja. Und das ist eben ja vielleicht dann, da kommt man dann vielleicht auch zu dem, was halt irgendwie wirklich Kritik ist. Also wir haben ja Kritik irgendwie als Diskurs halt entwickelt.
Ne? Ja.
Die Zuverlässigkeit auch von Kritik und die Zuverlässigkeit von Informationen liegt ja gerade nicht in dem verborgen, dass ich irgendwas behaupte oder so und mich damit in meiner Blase irgendwie bewege und das bestätigen lasse, sondern dass ich das, was ich sage oder die Hypothesen, die ich aufstelle, halt irgendwie der Kritik preisgebe, ne? Und streitbar mache und dass ich sie verteidige im besten Fall oder eben, dass sie widerlegt werden. Ne? Ja. Das ist ja zum Beispiel wissenschaftliches Arbeiten generell funktioniert.
Ja. Da wären wir wieder bei Wissenschaft, ja. Mhm.
Da wären wir wieder bei Wissenschaft, genau. Und also Kritik ist eben, und da ist vielleicht auch irgendwie ein Problem, was vielleicht manche irgendwie auch, manche Kritiker der Postmoderne recht haben. Hm. Also es gibt ja diesen schönen Spruch von Foucault, Kritik sei sich nicht dermaßen und gerade von diesen, jenen dort kritisieren, regieren zu lassen. Dadurch hat Kritik halt von dieser sachlichen Erörterung, die es ja irgendwie in der Aufklärung auch noch irgendwo war, also mit Argumenten zu arbeiten, ne? Damit zu arbeiten, sich irgendwie der Kritik zu stellen und sich damit in die Öffentlichkeit zu begeben und das prüfbar zu machen, was man auch sagt. hat das eben zu so einem Modus gefunden, wo halt im Prinzip der Querdenker jetzt der Kritiker ist.
Ja.
Und das, ja. Also ich weiß nicht, da wird man Foucault jetzt auch falsch verstehen, wenn man ihn quasi als Unterstützer dafür liest. Ne?
Er klingt aber, schon so ein bisschen, ja.
Ja, aber das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Also es ist halt, Kritik ist eben nicht automatisch Querdenken. Ja. Kritik ist nicht automatisch irgendwie subversiv sein, sondern eigentlich ist Kritik, dass man die Grenzen auch seiner Möglichkeiten irgendwie mit Themen umzugehen und seiner seine Erkenntnismöglichkeiten irgendwie auch betrachtet und das mit offenlegt, ne? Und damit in Diskurs geht. Mhm. Und das ist eben gerade das, was Verschwörungstheorien nicht machen, sondern sie machen genau das Gegenteil. Ne? Und das ist, genau, das ist so ein bisschen das Problem. Also kritisch ist eigentlich ja die Auseinandersetzung, okay, wir haben es jetzt hier mit einem Virus zu tun, den wir zum Beispiel noch nicht richtig einschätzen können im Fall von Corona, haben aber Angst, dass unser Gesundheitssystem nicht packt, deswegen werden wir die und die Maßnahmen auf Sicht fahren, um zu schauen, wie sich das entwickelt. Das ist eigentlich ein relativ kritischer Vorgang, weil man nämlich einfach mit einschließt, man weiß noch nicht so richtig, was uns das Ganze bringt.
Ja, perfekt. Also das wäre auch genau das gewesen, was ich gerade sagen wollte. Also Kritik heißt dann erstmal sagen, was man selber nicht weiß. Mhm. Und sehr klar darüber nachdenken, was erstmal nur ich selber alles nicht weiß. Ja. Während der Verschwörungstheoretiker, der weiß ja schon alles. Ob er dann noch Lust hat, sich mit mir zu unterhalten, der ich nicht alles weiß, mal gucken, weiß ich nicht. Aber in dem Moment, wo ich weiß, dass ich schon alles weiß, ist eins klar, du übst keine Kritik. Kritik heißt erstmal das Nichtwissen umreißen. Ja. Und das wäre auch eine Basis. Und vielleicht kommen wir da auch dann so ein bisschen konkreter zur Ausgangsfrage zurück. Wäre das ein Modus, in ein Gespräch zu steigen, wenn ich praktisch auch dadurch erstmal die Waffen strecke und sage, pass auf, ich weiß das nicht, ich weiß das nicht, ich weiß das nicht. Aber ich stelle mir die drei kritischen Fragen. Ne? Mhm. Wenn der andere da mitgehen kann und zugeben könnte, okay, ich weiß die drei Dinge auch nicht, dann sind wir aus dieser hermetischen Schleife, wo sich alle Beobachtungen selbst bestätigen, schon einen Schritt weit raus. Eine Gemeinschaft eine Diskussionsgruppe oder eine Diskursgemeinschaft ist ein bisschen hochgegriffen, wenn wir in der Facebook-Kommentarspalte sind, ne? Aber ja, ein Gespräch von Leuten, die wissen, dass sie nicht alles wissen. Ne? Da beginnt erst Kritik.
Eigentlich schon, genau. Also so würde ich Kritik auch am ehesten beschreiben. Ja. Die Frage ist nur, wie findet man dann in so ein Gespräch? Ne? Also wenn man jetzt irgendwie, wenn man es halt mit diesem Missionseifer dann irgendwie auch zu tun hat, was ist dann irgendwie das richtige Vorgehen?
Ja, wenn du merkst, dass der andere im Grunde keine Flecken hat, von denen er auch nur annähernd denkt, dass er Dinge nicht weiß, dann ist Gespräch ja im Grunde nicht möglich, weil du ja dann auch als Gesprächspartner überflüssig bist. Warum soll er sich überhaupt mit dir unterhalten? Er kann ja nichts mehr von dir lernen.
Die Frage ist halt, inwieweit nimmt man trotzdem dann halt erstmal den anderen ernst und setzt ihm halt nicht den Aluhut auf, sondern sagt, okay, das ist jetzt ein Erklärungsmodell, was du hast und das ist halt so eine Frage, die ich habe. Ne? Schafft man es dann irgendwie durch Fragen vielleicht, die man hat und einfach eben, also wenn man jetzt einen praktischen Fall hat, der dann irgendwie seine Verschwörung da darlegt, und wenn man dann kritische Anfragen stellt, woher weißt du das denn? Woher weißt du das denn? Und so, das weiß ich jetzt irgendwie gar nicht. Und zum Beispiel zu Corona sagen die Wissenschaftler auch, dass sie noch nicht so viel wissen, sondern dass sie jetzt natürlich irgendwie auf Daten, mit Daten arbeiten aus Italien etc. und man halt deswegen gewisse Entscheidungen trifft.
Ja, wie kommt man ins Gespräch rein, ist die Frage, ne?
Kommt man da ins Gespräch, genau, dass man wieder irgendwie so ein bisschen zurückrudern kann.
Ich glaube, das ist noch mal ein anderes, das macht noch mal einen anderen Rahmen auf, weil es da auch nicht nur um Verschwörung geht, sondern auch um überhaupt um politischen Dissens. Und ich glaube, die Ausgangsfrage wäre auch, ist nicht nur, wie komme ich ins Gespräch, sondern warum? Warum will ich denn mit dem anderen reden? Ne? Denn wenn ich mit dem anderen reden will, um ihn endlich zu überzeugen, damit er es endlich checkt und so,
Das riecht ja. Und das führt nicht zu einem, das weißt du jetzt schon, dass das nicht zu einem produktiven Gespräch führt. Und im schlimmsten Fall will der das Gleiche bei dir. Und dann weißt du jetzt, dass beide aneinander vorbeireden. Ne? Sondern ein Gespräch, also ein echtes Gespräch setzt ja eine Offenheit voraus. Das heißt, nicht nur, dass ich weiß, dass ich nicht alles weiß, hier Kritik, sondern auch, dass ich nicht jetzt schon weiß, was der andere gleich sagen wird. Sonst ist er jetzt schon in der Schublade und dann braucht er auch nichts mehr sagen. Sondern ja, wenn ich ins Gespräch rein will, dann muss da auch eine gewisse persönliche Offenheit von mir rein. Und dann muss ich auch davon absehen können, den zu überzeugen, sondern muss erst mal gucken, will der überhaupt, was will der? Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Mhm. Du würdest ja mit so jemandem auch nicht reden wollen. Das ist ja im Grunde wie die Leute, die auf der Straße sind und dir Traktate in die Hand drücken oder Werbung verkaufen. Die wissen jetzt schon ganz genau, was sie dir alles sagen wollen. Und das weißt du auch im Vorfeld, deswegen hast du keinen Bock, mit denen zu reden.
Ja, natürlich. Das kennt man ja auch aus dem christlichen Bereich. Ja. Genau. Ich meine, die Diskussion haben wir auch alle hinter uns. Also, ja, da wir ein christlicher Podcast sind... Mit Gott im Titel kann man das ja auch mal erwähnen, ne? Dass man sich natürlich auch irgendwie vielleicht müde gelaufen hat in diesen Diskussionen mit Menschen, die sehr viel Missionseifer haben, weil man halt eigentlich nicht ins Gespräch kommt, ne? weil die Gegenseite natürlich in erster Linie ihre Überzeugung halt transportieren möchte.
Das heißt, du musst deinen Missionseifer auch ein Stück weit ablegen können, ne?
Genau, die Frage ist, kommt man trotzdem in ein konstruktives Gespräch, wenn man selber jetzt kein Missionseifer hat? Also ich hätte ihn jetzt ja zum Beispiel nicht, also im Prinzip haben wir jetzt keine kritische Masse von Verschwörungstheoretikern, dass man sich wirklich Sorgen machen müsste, glaube ich.
Hoffentlich, ja.
Oder noch nicht. In Amerika sieht das ja unter anderem vielleicht wirklich ein bisschen anders aus.
Keine Ahnung.
Genau, also es ist dann ja eher dann auch, man hat es halt im privaten Raum irgendwo und ich glaube, da kommt man vielleicht auch zu diesem Erschrecken wieder zurück. Ne? Es ist natürlich auch oft bei Leuten, die so auf Verschwörungstheorien drauf sind, dass sie sehr verbissen da sind und dass da ist eben auch sehr viel Ängste drin sind. Sind ja eben oft sehr dystopische Fantasien dann eben auch oder Konzepte. Und dass man natürlich dann auch irgendwie so ein Stück weit irgendwie aus freundschaftlichen Motiven oder so irgendwie das Gefühl hat, man muss irgendwie positiv einwirken oder
das wäre auch, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Ich rede mit dem einfach, weil der mein Freund ist und weil der irgendwie, weil ich irgendeine Form von Beziehung habe und das Gespräch da dazugehört. Und nicht, weil ich ihn jetzt schon als Träger von der und der Theorie wahrnehme. Das ist natürlich in so einer polarisierten Zeit, in der wir leben, furchtbar schwierig. Gerade auch, weil bei Corona kommt es eben schon drauf an, wie sich jeder Einzelne verhält. Und ob du das Ganze für real oder für einen Hoax hältst, hat schon verdammt krasse Auswirkungen langfristig auf die kritische Masse in der Gesellschaft. Also ob das, was das Virus tatsächlich tut. Das ist anders als bei anderen.
Genau, ja, stimmt. Ja, ja, und das ist ja manchmal dann auch in Familien so. Ne? Also wenn du dann zum Beispiel vielleicht Eltern hast oder so, die sich da total gegen schweren und sagen, ja, das ist alles Quatsch oder so, die aber dann vielleicht sogar Risikogruppe sind oder so und das Thema nicht ernst nehmen, dann hast du auf einmal doch eine ganz andere Motivation auch noch oder Motiv, da irgendwie dann doch irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ne?
Ja, man sieht, am Ende sind es eben ganz, sind wir alle ganz einfache Menschen mit ganz einfachen Sorgen und ganz einfachen Motiven und dürfen uns halt nicht nur so als Träger von bestimmten Ideologien gegenseitig identifizieren. Ne? Das macht, glaube ich, immer mehr kaputt, als es heilt.
Ja, das ist halt nochmal ein neuer Themenkonflikt, Komplex, ne? Identität durch solche Theorien. Also wie wird da auch vielleicht Identität hergestellt?
Und die andere Frage ist, wie streiten wir überhaupt? Also können wir überhaupt noch demokratisch streiten? Konnten wir das jemals besser als heute und können wir das noch gut oder haben wir da was verlernt? Das wäre für mich auch mal so eine Frage für die Zukunft. Da ist das ja nur ein Punkt von vielen.
Ich glaube auch, also für mich wäre das schon ein bisschen auch so eine Frage, wie beantwortet man jetzt solche Phänomene? Ne? Ist die Antwort, okay, wir müssen alle doch eher nach einem Konsens streben, auch in unserer Realitätswahrnehmung? Ne? Ist es so dieses... so eine Diskurskultur, die irgendwie ganz für sich ganz klar klärt, was sind ihre Grundlagen? Oder ist es dann doch sogar dieses irgendwie bewusst auch mehr Streit zulassen. Ne? Ja. Und bewusst das auch zulassen, dass dann Leute vielleicht auch mit krassen Gegenthesen dann da stehen und sich behaupten müssen im Diskurs und dann aber nicht sagen, irgendwie, wir schließen die jetzt aus und das ist halt, sind jetzt halt die alternativen Medien und das sind die Leute, die irgendwie nicht mehr daran teilnehmen und denen wir jetzt irgendwie den Querdenker-Bommel geben, sondern zu sagen, okay, wir reden gerade dort auch mit den Menschen und gehen halt in die Themen rein, ne? Und machen das wieder zum Teil des Diskurses, dass man dann halt irgendwie auch über eine Bill Gates-Verschwörung reden muss. So.
Das ist ein Riesenthema, Chris. Also mit wem muss man reden? Ne? Oder wo fängt es an, denen eine Bühne geben, wie es immer heißt? Ne? Also praktisch gibt es Punkte, wo das Gespräch zu führen selber schon ein Problem darstellt. Also da möchte ich jetzt heute nicht mehr reingehen, aber dass das auch so ein Das ist, glaube ich, so ein Grundproblem in der Politik gerade. Das ist nicht nur die Fragen selber, sondern wer überhaupt mitreden kann und in welchem Modus wir überhaupt reden. Ne? Jetzt mal ganz abgesehen, was beim Reden hinten rauskommt. Aber ja. Unser Thema, was wir uns heute gewählt haben, ist ein Beispiel dafür, dass Leute sich vom Diskurs erstmal komplett ausgeschlossen fühlen, weil sie das Gefühl haben, ich kann hier nicht mitreden, ich werde nicht gehört. Und jetzt bastle ich mir selber meine Weltsicht und ich erkläre das. Jetzt kriege ich doch den Aluhut auf und alle sagen, du bist Verschwörungstheoretiker, dann muss ich nicht mit dir reden. Das bestätigt natürlich meine Ablehnungserfahrung und dann habe ich erst recht weniger Motivation, mich an Wissenschaft, an Demokratie und so weiter partizipativ zu beteiligen. Mhm. Partizipativ beteiligen, das war jetzt zu viel Fremdwort auf einmal. Aber es ist klar, ne?
Ja. Es wäre vielleicht nochmal ein neues Thema, irgendwie auch solche Diskurse mal aufzunehmen. Genau, wie hat sich Demokratie vielleicht auch entwickelt und ist es vielleicht tatsächlich auch ein Problem, dass wir nicht mehr viel streiten oder dass Demokratie immer mehr so eine Konsensdemokratie geworden ist, dass es immer mehr um diese Mitte geht und um Wahlkampf nach Meinungsumfrage und dass dieses wirklich konstruktiv Streiten und irgendwie wirklich extreme Gegenpositionen auch im Bundestag mal aufeinanderprallen zu lassen. Dass wir das ein Stück weit vielleicht auch verlernt haben und das deshalb irgendwie vielleicht dann auch so ein Potenzial gibt, sich in irgendwelche Submilieus zurückzuziehen, die sich ihre eigene Welt irgendwie bauen, weil das halt dann auf der großen Bühne nicht mehr stattfinden darf oder da irgendwie vielleicht auch nicht mehr streitbar gemacht wird. Also ein Ken Jebsen, Herr Jebsen würde ja im Bundestag mit seinen Argumentationen überhaupt nicht bestehen.
Oh, da bin ich nicht so sicher. Da reden ja schon ganz andere Figuren inzwischen, ne?
Ja, ja. Ja, aber gut, vielleicht ist das eben, also das ist vielleicht wirklich nochmal ein Thema für sich, was man auch nochmal in einem Gespräch eingehen könnte.
Was ist eine gesunde Streitkultur? Das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt unserer Zeit.
Ja, und was da eben Platz hat und wo man da halt die Grenzen zieht. Ja.
Ich glaube, wir ziehen jetzt mal hier eine Grenze, weil wir ganz schön viel geschafft haben.
Ja.
Und mit Kritik enden. Ne? Wir wissen, was wir nicht wissen, wie man richtig streitet. Das finden wir vielleicht noch raus.
Vielleicht.
Beim nächsten Mal.
Also auf jeden Fall werden wir.
Oder beim übernächsten.
Genau. Oder wir brauchen ein ganzes Leben dafür, das rauszufinden. Das wissen wir noch nicht.
Okay.
Ja, vielen Dank fürs gute Gespräch.
Und vielen Dank fürs Zuhören.